Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch.
Da dort jeder, der Lust und Zeit hat, mitmachen kann, weisen wir explizit darauf hin, dass alle getätigten Aussagen und Meinungen subjektiv sein können und nicht grundsätzlich die Meinung der Podcast-Betreiber darstellen. Die Audioqualität kann ebenfalls sehr schwankend sein, da, wie erwähnt, jeder, ob mit Top-Equipment oder Handy, eingeladen ist, sich mit uns hier zu treffen. Themen wie Religion oder Politik lassen wir am besten am Nachbartisch liegen. Dafür müsste man sich grundlegend und intensiv vorbereiten. Und das kann ein spontanes öffentliches Format wie dieses hier nicht leisten.
Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Eine kleine Anmerkung aus der Schnittregie und auch der Grund, weshalb ihr diesen Stammtisch heute etwas später hört. Beinahe hättet ihr nämlich gar nicht gehört. Folgendes ist tatsächlich passiert. Wir machen ja immer mehrere Aufnahmen, damit wir sicher hinterher eine Aufnahme haben, die wir auch für den Stammtisch, für den Podcast verwenden können. Das Ganze starten wir meistens am Nachmittag, späten Nachmittag oder kurz vor dem Stammtisch. Leider hat der Server von TeamSpeak so gegen 20 Uhr ein Reset durchgeführt und alle Leute, die auf den Kanälen waren, rausgeschmissen. Das heißt, unsere gesamten Aufnahmen wurden gecancelt. Und da ich gerade auf einem Termin war, ja, habe ich nicht mitbekommen, dass alle Aufnahmen gestoppt wurden. Aber wir haben Glück gehabt und daher auf diesem Wege ein riesen Dankeschön an den Jörg, denn der hat kurz vor 9 eine Aufnahme gestartet, die zum Glück heil ist und die er mir eben gerade zugeschickt hat. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ohne dich würde es diese Stammtischfolge nicht geben und alles, was erzählt worden ist, wäre irgendwo im Nirvana versendet gewesen. Daher noch einmal die dringende Bitte an alle, die beim Stammtisch mitmachen. Wenn ihr um 9 schon dabei seid und die Möglichkeit habt, eine Aufnahme zu starten, macht es bitte, denn wir haben es heute gemerkt, selbst 3 Backup-Aufnahmen helfen manchmal nicht, um am Ende eine Aufnahme zu haben. Ja, das also vorab. Vielen, vielen Dank an Jörg und viel Spaß mit der neuesten Folge.
Hallo, bist du schon da?
Hallo, Tom.
Hallo.
Ah, doch jemand da, okay.
Schon, aber noch unterwegs.
Ah, okay, dann warte ich noch.
Kannst aber gerne schon was erzählen, wenn du was erzählen möchtest.
Thema Nummer 1, Sony. Ich glaube, da kann man, wenn mehr Leute da sind, drüber reden.
Genau, ich weiß nicht, ob alle so ein Fußballspiel sind, irgendwie gefühlt die Straßen leer und alle irgendwie jubeln in verschlossenen Türen.
Ah, das Fußball. Wer spielt denn noch? Ah ja, gut. Wenn du willst, ja, musst du halt andere Mannschaften anschauen, ne?
Es gibt viele Optionen. Entweder das oder man spielt selbst Sensible Soccer oder Kickoff oder sonstiges oder FIFA. So viele Möglichkeiten. Oder man macht ganz was anderes, man baut Spiele für jeden selbst überlassen, was man seiner Freizeit macht, nicht?
Ja, klar, logisch. Aber
also mein Gefühl, dass das gerade ein bisschen überall leer ist. Ist das bei euch? Haben die auch mitgefiebert mit Fußball?
Ja, 5 Uhr morgens, ne? Hat die Schweiz gespielt.
Also, verfolgst du auch Fußball, ja?
Nein, überhaupt nicht. Das interessiert... Also normalerweise... Also Fußball interessiert mich so oder so nicht, aber normalerweise ist ja so WM, ja, dann kann man sich schon mal dafür interessieren. Aber dies Jahr, also weiß ich nicht. Also richtig WM-Stimmung ist da nicht. Wahrscheinlich, weil
runter. Mal, wo es woanders ist, ne? Als sonst wo, also von der Lokation her.
Ja, selbst die Zeiten sind merkwürdig. Es ist vieles am Abend und in der Nacht. Und irgendwie, ja, ich glaube, da wir haben generell rundherum viel zu viele negative Ereignisse. Oder wir belasten uns damit, dass gar keine richtige Stimmung aufkommt. Ist aber nur eine Vermutung meinerseits. So, was, wie es bei mir so ist.
Okay, na, lass mich von. Extremischen Themen eigentlich weniger beeinflussen, aber
du kannst zwar sagen, dass du dich da nicht beeinflussen lässt, aber so ein bisschen kratzt es ja trotzdem.
Ja.
Also die negativen Schlagzeilen, also wenn es um den Hobby geht.
Ich war so viel unterwegs, ich habe überhaupt keine Nachrichten, ich weiß wirklich, was in der Welt los ist. Ich bin die ganze Woche unterwegs gewesen.
Ach so.
Und machen nur XR-Themen und schauen mir tolle Projekte an und neue Brillen und neue Technologien und neue KI-Systeme und alles. Und alles ist irgendwie so Aufbruchstimmung positiv. Also wo ich gerade bin, ist ganz andere Welt, so gerade was Technologien angeht und Neuigkeiten. Das hört irgendwie nicht auf. Man kommt gar nicht mehr hinterher mit dem ganzen Thema. Also das ist meine Perspektive gerade, wo ich gerade bin. Aber das Grunde von mir, meine Effizienz in Events ist, wenn sich natürlich von allen Inspirationen gelesen lassen, ne? Und dann nicht mal. So, irgendwelche, also das Einzige, was mich stört, nämlich die Bahn tatsächlich immer noch, dass es nie wirklich pünktlich ist, aber das ist das Einzige, was mich gerade stört. Ich bin, dass ich da nicht pünktlich so von A nach B komme beim Reisen.
Das war's dann schon. Was denkst du, stell mal vor, die Bahn würde von heute auf morgen pünktlich sein. Die Leute wären so erschrocken. Die würden die Uhr halten. Guck mal, da, die Zeit ist so Zeit zum Fahren oder Einfahren. Und da kommt der Zug. Das kann nicht wahr sein. Das wäre so ein Meme, ey.
Das glaube ich auch. Ja, man früher gab die Leute, Bahn kommt und dann denkst du, das war der 90er, und denkst du, heute würde ich anders drüber denken. Kommt sie oder kommt sie nicht?
Ja, die Bahn. Das ist halt ja. Ein anderes Ding.
Ich habe gehört, ich hatte auch heute eine Schweiz, Deutsche, die in der Schweiz leben und arbeiten, und die meinen tatsächlich, dass da die Bahn, wenn also die Schweizer, also die Schweizer Bahngrenze, wenn da ein ICE, ein deutscher ICE zu spät kommt, darf er nicht mehr reinfahren.
Richtig? Richtig, richtig, ja.
Oder das ganze System, das Schweizer Uhrwerk dann durcheinander bringen würde.
Richtig, der würde den Schweizer Takt komplett durcheinander bringen. Der kriegt keine Trasse, nein. Okay. Also, ja, was willst du machen?
Das ist nicht nur ein Urban Legend, dass es wahr ist.
Nein, das ist wahr, ja. Du hast ja eine Trasse bestellt um die Uhrzeit. Wenn der Zug um die Uhrzeit die Trasse nicht befahren kann, ja, Pech gehabt. Der nächste kommt auch hier. Wenn der nächste hat auch seine Trasse genommen. Da kann ja nicht sein, dass ich den anderen, weil er ein paar Minuten verspätet ist, den die Trasse wegnehmen muss. Also.
Fair ist fair, ja.
Und wenn sie das Ziel würde sich ja komplett durchziehen dann nachher. Bis zum Tagesende.
Ja.
Die Trassen werden durchweg hingeschoben und dann ist nichts mehr pünktlich, ja. Das Netz ist so in der Schweiz extrem befahren.
Was ist das? Also ich habe wieder keine Erfahrung, aber ich meine,
ist sehr, sehr engmaschig. Sie fahren sehr dicht hintereinander.
Richtig, in der Schweiz war ich noch nie, aber das muss ich auch mal ändern.
Einfach einen Zug sitzen, losfahren. In Zürich ist genau. Ungefähr wie Berlin. Bern ist immer so wie in Hamburg, mit Grün gepflanzt. Aber so Luzern oder da gibt es auch schon schöne Städte, die wunderschön sind, eine schöne Altstädte.
Ich habe gehört, das einzige Mal, wo die Bahn, die Schweizer Bahn zu spät war, weil die eine Passkontrolle hatten auf der Grenze.
Ja, also das ist, ja, aber es ist, ich meine, es gibt immer noch Leute, die, besonders jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist, gibt es ein paar Leute, die meinen, sie müssten auf die Gleise hüpfen, und gegen Weihnachten gibt es dann auch noch ein paar, so, die springen dann gern vom Zug.
Spielt sich dann, ja, das hat man ja überall weltweit.
Ja, Personenunfälle gibt es überall, ja, gibt es auch in Deutschland.
Ja, ist schon leider häufiger mal, zumindest auch erfahren, und dann weißt du gleich Bescheid, also zumindest meine Erfahrung, 3 Stunden darfst du erstmal warten. Wenn sowas passiert, das ist ja nicht mal eben, man wechselt den Fahrerhaus und fährt weiter, nee, das wird eine längere Haltestelle.
Ja, nee, der Fahrer wird ausgewechselt, aber das ist ja eher mehr so das Problem, da muss halt aufgeräumt werden.
Ja, klar, das ist was anderes.
Du kannst nicht einfach weiterfahren.
Genau. Ja, klar, also dann kommen jetzt mal die ganzen Polizei, kommen und das jenes und die waren cleaner, und das ist ein interessantes Videospiel, fällt mir gerade ein, weil da gab es ja schon so ein anderes Spiel, was Oliver ganz toll fand, aber das ist immer ein anderes Thema.
Du sprichst gerade übers Telefon, kann das sein?
Ja.
Es klingt nämlich mega dumpf.
Ja, ist leider gerade so. Also ich bin unterwegs.
Ja, ich wollte gerade was sagen. Also hast du schon mitbekommen, dass Sony Filme, die man kaufen konnte, die Filme vom Channel, die vom Kanal oder Channel, ja, wie man es ausspricht, das sind 511 oder 12 oder so ein bisschen, haben sie Filme komplett gelöscht. Das heißt, Filme, die du gekauft hast, kannst du nicht mehr von heute auf morgen nicht mehr abspielen.
Oh, wow.
Und einen Tag später hat Sony verkündet, ab 2028 gibt es keine physischen Medien mehr.
Und die Diskussion haben wir mitbekommen, ja.
Es gibt nur noch Download. Kein Laufwerk, keine physische Form mehr vom Spielen. Doch, es gibt eine physische Box, da ist dann ein Code drin. Aber die wäre nicht mehr geprägt. Und auch einen Tag später hat, anstatt den Move zu machen, das, was damals Sony gemacht hat hier, bei uns kann man die Spiele, das ist ja dasselbe, was damals auch Dings haben machen wollte, Microsoft. Und da hat der Sony gesagt, hey, bei uns kann man ein Spiel einfach weitergeben. Einfach so verkaufen, so auf dem Motto. Und was macht Microsoft? Microsoft hätte den Move machen können, ja, dann for the players halt für sie und dann kann man, bei Game gibt es noch physische Medien und da kann man Spiele also weiterverkaufen oder weitergeben. Nein, die machen einfach mit. Das heißt, bald gibt es keine Spiele mehr im Regal. Außer noch beim Nintendo. Mehr oder weniger.
Ja, Nintendo ist auch so ein Thema, ne? Und du kaufst eine Box und guckst nach eins auch noch ein Code. Also nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen ist mir das auch schon unangenehm aufgestoßen.
Ja, das ist kein Code, das ist eine Keycard, ne? Aber die kann man ja weitergeben.
Mit dem Code da drin?
Die Karte also mit dem Code? Drauf, ja, ja, da ist nicht mehr das Spiel drauf, da ist der Code drauf für das Spiel zum Runterladen. Aber die kann man ja noch weitergeben.
Okay, das muss ich nicht.
Ja, das geht, ja, das geht. Aber beim, ja, es ist halt, das ist ein sehr interessantes Thema, weil ich habe ja, ich weiß nicht, kennst GTA Vice City kennst du ja. Und da gab es ja einen Radiosender drum und dran. Und bei den, wenn du online gekauft hast, die Version, sind ja ein paar Radiosender weggenommen worden. Also die lizenzierte Musik wurde weggenommen. Das Gleiche hast, also Stop Killing Games kannst du ja sagen, ist ja schon, ja, wenn die Lizenzen abgelaufen sind oder Publisher nicht mehr wollen, dass das alte Spiel verkauft wird, dann nehmen sie dir das aus der Bibliothek dann irgendwann weg. Das ist ja, glaube ich, bei Warcraft passiert damals, oder? Da war doch die 3D-Warcraft-Teil, ich weiß gar nicht, welches es war. Das wurde doch mit der überarbeiteten Version überschrieben, die schlechter war als das Original, oder? Irgendwas war doch da auch mal.
Ja, irgendwas war da.
Ja, das heißt im Endeffekt, ja, also die Bibliothek kann früher, spät, also das alles, was du gekauft hast, also du kannst keine physischen Formen mehr kaufen, ne? Bin ich froh, dass ich noch einen Haufen Spiele auf Disc habe. Weil ich habe zum Beispiel immer noch ab und zu mal gerne Drive Club. Das ist ja noch ein PlayStation 4 Spiel. Das kannst du auch nicht mehr kaufen im Store, weil die Lizenzen für die Fahrzeuge halt abgelaufen sind, ne? Ich kann es noch spielen. Ich lege die Disc rein und kann alles runterladen.
Okay, das geht noch, ja.
Okay. Das geht noch, ja. Aber kaufen kannst du einfach nicht mehr.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob du das noch runterladen kannst, wenn du es in der Bibliothek hast, ob das noch geht oder ob das wirklich nur die Fahrzeuge sind, die auf dem, da müsste ich mal kurz darauf achten, ob es nur noch die Fahrzeuge sind, die auf der Disk sind oder ob alle weg sind.
Ja, müssen wir mal überprüfen, aber mal wieder arbeiten, ne?
Ja, aber jetzt, wie gesagt, das physische Medium ist ab 2028 komplett ausgestorben. Also bis 2028 werden noch Spiele auf der Disk geprägt und verkauft. Ab 2028 wahrscheinlich auch mit der neuen PlayStation 6 dann, die dann wahrscheinlich 1500 kosten wird oder so, ohne Laufwerk, wird auch kein Laufwerk geben, ist rein digital, das war's dann, ne? Und ich glaube, das ist ein Schuss nach hinten, weil ich weiß nicht, ob, ich stelle mal vor, die physischen Medien drum und dran, ich meine, es ist eine digitale Konsole, da kannst du nicht mit, ein Terabyte oder 512 Gigabyte Speicher nachher mit der Festplatte ankommen. Also das wird wahrscheinlich da nicht mehr funktionieren. Und also da musst du mindestens schon eine 2 Terabyte Festplatte drin haben, damit du auch Spiele, die du kaufst oder auch runterladest, dass du die dann dauernd löschen musst und wenn du wieder brauchst und dann wieder runterladen musst. Ich weiß gar nicht, in so einem Call of Duty, sind das nicht schon fast 500 Gigabyte?
Ja, also ich kann gut sagen, ich habe nicht die Erfahrung im Ganzen.
Ich habe mal geguckt gerade hier, das Call of Duty benötigt auf der PS5 jener installierte ungefähr, ja, 130 Gigabyte bis 130 Gigabyte. Tja. Das ist, ja.
Ja, dann sind wir froh, dass wir hier ein Retro-Kanal sind, wo wir uns nur um Retro kümmern, die jetzt Stand heute Retro sind und schöne Boxen enthalten haben.
Richtig, aber auch, du musst mal vorstellen, auch die Spiele, die heute rauskommen, werden irgendwann auch Retro. Aber gibt es nichts mehr. Es ist nicht dieses, ich meine, ich fand die Boxen damals in den 90ern und zum Aufmachen, was da alles für Goodies drin waren und dieses Gefühl zum Auspacken, das fehlt ja komplett und das ist ja auch schon teils verschwunden mit den standardisierten Blu-ray-Hüllen, ne?
Ja, richtig.
Und da ist sowieso nichts mehr drin. Handbuch wird wieso nur noch als PDF oder als Webseite Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht musst du da auch noch separat bezahlen. Für so ein Artbook, digitales Artbook, bezahlst du ja heutzutage auch separat für eine PDF-Datei. Ja, keine Ahnung. Wir können uns darüber aufregen, regen, wie wir wollen. Wir sind wahrscheinlich so nicht die Ansprechperson, also die Zielgruppe nachher, weil wir einfach zu alt sind. Die junge Generation wird sich da wahrscheinlich kaum interessieren dafür. Aber mal schauen. Ich hatte da in Discord mal was reingeschrieben, weil vielleicht gibt es da immer einen Punkt, dann dürfen sie es gar nicht mehr verkaufen nennen in diesem digitalen Store. Und da habe ich mir immer gedacht, ja, stell mal vor, du würdest eigentlich an Guthaben, wäre Zeitguthaben, was du auflässt. Zum Beispiel 50 Rappen oder 50 Cent für eine Stunde. Und da kannst du alle Spiele spielen, die da drauf sind. Einfach halt wird die Zeit abgerechnet, wie du spielst. Das heißt aber auch, je nachdem, wenn du so ein großes Spiel spielst mit 80 Stunden, sind dann 80 Stunden weg. Und wenn du von vorne anfängst, fängt die Zeit trotzdem weiter neu an zu zählen. Also ein Neustart von einem Spiel oder so, ja, das wird noch interessant. Mal gucken. Das war nur so ein Gedankenspiel. Das, vielleicht wird das dann irgendwann weggenommen. Dann heißt es nicht mehr kaufen, sondern irgendwie so eine Art Zeitguthaben aufladen und dann kannst du alles spielen, was du willst. Auch wenn du immer alte Sachen spielst, die Zeit läuft trotzdem. Das kostet immer wieder Geld. Aber es ist wahrscheinlich zu dolle Schwarzmalerei. Vielleicht kommt es nicht oder vielleicht doch irgendwann, wer weiß. Tom, bist du noch da?
Ja, ich bin hier gerade nur in der Location.
Ich gehe raus. Bist so ruhig hier drin heute. Ich finde es ein schönes Wochenende.
Letztes Mal war richtig toll, ne? Gleich von Anfang an.
Weiß ich nicht. Bin ich ja später gekommen.
Du bist ja später gekommen, aber kannst ja nochmal nachhören. Aber ich war es proppenvoll, also gleich zu Anfang. Und heute genau das Gegenteil. Also wie gesagt, man kann es nicht vorhersagen. Aber ja, genau, wenn du magst, ich bleibe ja hier und halte die Stellung und ja, vielleicht passiert immer was.
Warte mal ab, wenn ich Usa gehe, dann kommt noch jemand Ende. Alles klar. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende dann, ne? Ciao.
Dir auch, ciao.
Hallo?
Dom, hallo. Bist du da? Ich bin da, ja. Aber ich bin auch noch ein bisschen beschäftigt, aber kurz erstmal hallo. Auch nicht viel los bisher. Also war nur so Powercell am Anfang da, aber der ist jetzt auch schon wieder verschwunden. Mangel an Beteiligung, muss man sagen.
Okay, ich wollte auch nur kurz mal reingucken, was los ist.
Ja, viel los hier leider nicht los. Ich glaube, alle noch am Sport schauen oder so. Oder was auch immer heute passiert. Das ist nur noch eine Theorie, warum heute so nicht los ist.
Also das Wetter ist heute angenehmer wie letzte Woche.
Das stimmt auch, ja. Pluspunkt, das ist richtig.
Also ich habe jetzt bis gerade eben noch kurz draußen was gearbeitet. Von daher war um die Uhrzeit ist es ja jetzt dunkel. Das ist jetzt auch keine Ausrede mehr.
Ja, stimmt. Was ist bei dir so Neues?
Boah, eigentlich wenig. Sind jetzt halt Ferien für die Kinder. Hat man noch weniger Zeit.
Stimmt, da war was. Das Hobby nimmt einen dann doch komplett ein, ne?
Ja, so ist das. Und je mehr Freizeit sie haben, desto weniger helfen sie.
Was ist denn in der Freizeit alles gemacht, dass die weniger helfen?
Das ist halt so das Übliche, wie es in jedem Haushalt ist. Keiner will den Müll rausbringen, die Geschirrspülmaschine machen, Staubsaugen.
Also all die Sachen, die eigentlich ein Roboter machen müsste mittlerweile.
Ja, vorher war noch ein Feuerwehrkamerad bei mir. Der hat mir Videos gezeigt von seinen Azubis, die er hat, wie die gekehrt haben. Und wenn die Roboter oder die KI von den Videos lernt, wie die kehren, wird das nie was werden.
Oh, jetzt sind wir doch noch jemand.
Hey, ho.
Oh, jetzt geht's aber ab.
Frau Danor, was ist denn los? Warum kommt ihr jetzt alle so spät? Aber ihr kommt nicht alles zum gleichen Zeitpunkt rein. Das ist immer gut. Könnt ihr euch ja gut weiter unterhalten. Ich muss nämlich noch ein bisschen was machen hier. Aber ich muss losgehen mit der Diskussionsrunde.
Gab es schon irgendein Thema?
Ja, also der Lou Powersell war kurz da am Anfang und musste aber dann doch wieder raus, weil aus Mangel an Teilnehmenden. Und ja, jetzt ist der Rudi gerade dazu gekommen und du bist dann tatsächlich nach jetzt kurzer Zeit auch dazu gekommen. Aha. Und das Thema, was Lou Powersell, wird ja nachhören, angetriggert hat, war unter anderem, naja, okay, die Zuggeschichten kennen wir alle mit Zügen in Deutschland und Schweiz, aber eher das Thema, was jetzt die News zu Sony und dass sie ja komplett digital sein wollen bis 2028. Und das war der eigentliche Diskussionsrahmen.
Ja, also ich aus der Position von einem PC-Spieler gucke ich da sowieso so ein bisschen ungläubig schon fast drauf, weil bei uns ist es ja eigentlich üblich, dass es sowieso alles digital ist. Seit den frühen 2000ern gibt es keine Big Boxen mehr und dann halt noch eine Weile diese DVD-Hüllen, und das beschreibt es ja im Endeffekt dann auch für die PCs, weil wann hat man denn ein Spiel auf Blu-ray bekommen? Also wenn man ein PC-Spiel physisch kaufen wollen würde, man hat ja gar keine Spiele, die auf Blu-ray erscheinen, und mittlerweile sind ja auch gar keine, die meisten Rechner haben eben auch kein entsprechendes Laufwerk drin. Von daher, ist schön für die PlayStation und Xbox-Nutzer. Ich weiß gar nicht, ob das bei der Xbox noch ist, dass die ihre physischen Medien haben. Und es ist auch schade, dass das da wegfällt, aber war schlussendlich ja dann doch eher nur eine Frage der Zeit, würde ich sagen.
Ja, wobei, war es nicht bei den Konsolen auch so, dass man dann die Blu-ray reingelegt hat, installiert, und dann hat er sich quasi das Spiel nochmal komplett als Update gezogen?
Ich glaube, das ist von zwischen den Spielen unterschiedlich, aber da bin ich auch nicht im Bilde. Dadurch, dass ich nie eine PlayStation oder eine Xbox hatte, weiß ich das meiste eben, was ich so weiß, eben auch nur durch Lesen und Hören sagen.
Aber Blu-ray-Player am PC, waren die überhaupt jemals verbreitet? Also ich kenne keinen einzigen, der einen hatte im PC.
Also ich habe schon in meinen beiden PCs einen Blu-ray-Player, aber das liegt auch einfach daran, dass die, also ich habe mir mein Haupt-PC, den ich jetzt hier stehen habe, den habe ich etwa vor 10 Jahren zusammengestellt, und zu dem Zeitpunkt war es so, ob du jetzt ich glaube, Blu-ray war sowieso Standard. Also du hast halt einen Blu-ray-Brenner drin. Ich habe mir dann noch ein Millennium-Laufwerk geholt. Da wissen wahrscheinlich auch die wenigsten, was das überhaupt ist. Das ist so ein spezielles Format, oder damit kann man spezielle Rohlinge beschreiben, die, ich weiß nicht, 100 oder 1000 Jahre Haltbarkeit haben sollten. Aber naja, ich kann sagen, dass nach 10 Jahren dieses Laufwerk keine DVDs oder CDs mehr lesen kann. Das müsste ich mal austauschen. Also ich hatte auf jeden Fall einen Blu-ray-Player in meinen Laufwerken drin, und ich glaube, meinen PCs drin. Und ich glaube, bei der GameStar, die beiliegenden, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, müsste ich mal gucken, ob das Blu-rays waren, die dabei lagen. Aber ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, dass ich mir hier das letzte Mal eine CD, also eine Zeitschrift mit einem Datenträger geholt habe.
Gibt's die überhaupt noch?
Ich vermute ja. Nee, das ist bei mir aber schon Ewigkeiten her. Also ich habe hier eine CD von Spiele It's 2003 von der PC Games, sehe ich hier gerade. Das sind aber auch schon 23 Jahre. Das ist ja fast gestern. Dann habe ich hier, das ist auch eine DVD von 2002. Was Neueres habe ich da gar nicht. Aber das wird sich ja leicht googeln lassen. Und so, wieder zurück. GameStar schafft DVD ab. Das war im März 2026. Wo sind die DVDs hin? Nach 29 Jahren verabschieden wir uns schweren Herzens von den Heft-DVDs der XL-Ausgaben. Bei sehr vielen Usern landen die Scheiben mittlerweile ungesehen im Papierkorb. Schließlich hat kaum ein moderner PC noch ein Laufwerk für DVDs oder auch Blu-rays im Gehäuse. Das hat hier, steht auf topfree.de. GameStar schafft DVDs ab. Von Petra Schmitz am 13.03. auf GameStar geschrieben. Jetzt gucke ich mal, ob die nicht noch eine Blu-ray-Version haben, aber wahrscheinlich dann eher nicht.
Ja, glaube ich eher auch nicht, weil DVD ist ja so der Minimumstandard, wenn überhaupt.
Naja. Ja, und bei der PlayStation, da hast du halt so eine Spezial-Blu-ray auf der, ja, ich weiß nicht, auf einer DVD gehen, glaube ich, 4,5 Gigabyte, auf einer Blu-ray, ich weiß nicht, 30 oder sowas, 40, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Und ich glaube, auf der PlayStation 5, da geht es doppelt oder dreifache drauf wie bei einer normalen Blu-ray. So, Blu-ray-Discs haben eine viel höhere Speicherkapazität von bis zu 25 GB bei einschichtigen und 50 GB bei zweischichtigen Discs. Das steht bei, ich glaube, Lenovo, ja. Die PlayStation 5 verfügt über ein Laufwerk für auf optischen Datenträgern erhältliche Spiele mit einem Fassungsvermögen von 100 GB. Also, ne, das ist schon eine ganze Menge. Also, da passt schon auch ein großes Spiel drauf. Also es gibt natürlich Spiele, die größer sind als 100 GB, aber das ist ja schon dann wirklich nur das ein oder andere AAA-Spiel.
Ja, das Problem sind ja eher dann die Updates, weil welches Spiel kommt heute noch? Gut, früher sind sie auch nicht bugfrei rausgekommen.
Ja.
Aber ich hatte auch die Woche noch einen WLAN-Stick für die Arbeit bestellt gehabt über einen Kollegen. Dann hat er mir den in die Hand gedrückt. Denke ich, warum ist die Schachtel zu groß? Und da war tatsächlich noch eine CD drin mit Anleitung und noch irgendwelchen Zubehör, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich nur Müll, weil ich brauche nur den Stick, schieb den in den PC rein und Windows erkennt da alles. Was soll der Müll?
Ja, bei den Treiber-CDs, das ist ja wirklich auch so eine Sache. Also in den frühen 2000ern war es noch okay, aber seitdem es Internet gibt, macht es eigentlich nie Sinn, eine Treiber-CD zu verwenden, weil du ja immer bessere und neuere Treiber aus dem Internet bekommst. Also selbst wenn mein PC jetzt das ein Retro-PC ist und der keinen Internetanschluss hat, würde ich ja trotzdem mit einem anderen PC online gehen und die Treiber aus dem Internet runterladen, statt das zu verwenden, was auf den CDs ist. Also Treiber-CDs sind da halt nochmal eine spezielle Sache. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass hier diese Logitech-Webcams beispielsweise, die hatten da gerne noch eine CD mit oder Logitech-Mäuse. Aber das ist sicherlich auch schon 20 Jahre her.
Also ich bin ja relativ spät damals vom Amiga auf den PC gewechselt. War Windows 98, ja, ich glaube 98 müsste da aktuell gewesen sein. Und da gab es ja noch die DLL-Hölle, falls ihr das was sagt, wo dann halt die ganzen Treiber DLLs installiert haben und die waren stellenweise ja älter oder neuer und dann ist so viel gekrächt, weil einfach die DLL, auf die sie zugegriffen haben, zu alt war.
Mhm. Naja, da habe ich, also wäre mir jetzt so nicht bewusst, aber ich hatte damals, wahrscheinlich ist bei mir dann einfach das Problem aufgetreten und ich habe Windows 98 wieder neu installiert. Also das hat man ja damals auch ziemlich üblich, also regelmäßig gemacht, einfach das Betriebssystem wieder neu aufgesetzt. Dann war ich mir wahrscheinlich gar nicht bewusst, woher der Fehler genau kam, sondern einfach hier platt machen, neu aufspielen. Jetzt hier bei meinen Retro-Rechnern war das aber noch gar nicht nötig, aber eben am Anfang muss man halt die Sachen alle in der richtigen Reihenfolge installieren, sonst kann es da ja auch schon zu Problemen kommen. Und das kann eben dann auch wegen den DLLs sein, bin ich mir aber nicht sicher. Also dass der zweite Treiber quasi dann eben als zweiter Treiber installiert werden muss, weil der vielleicht die neuere DLL hat und wenn man die andersrum installiert, dann macht man die DLL, die der andere braucht, dann kaputt mit einem älteren oder sowas. Aber da weiß ich nicht genau, wie die Hintergründe sind.
Ich muss mal gerade gucken, weil da bin ich mir nicht mal sicher aus dem Gedächtnis raus. Ich glaube, bei den alten DLLs war es auch so, dass die gar keine Versionsnummer gespeichert haben, aber wie gesagt,
ich kenne es soweit auch. Ich mache mal gerade meinen anderen Rechner an, aber sogar aus DOS, weil du da sind das dann eben nicht die Sachen, die im Windows liegen, sondern teilweise, im DOS war das ja eigentlich noch viel krasser, weil du hattest nicht dieses eine System, also bei Windows hast du ja die Sachen, die DLLs alle in einem Windows-Verzeichnis liegen und dann greifen die normalerweise da drauf zu. Im DOS ist es so, dass jedes Spiel seine eigenen Treiber mitbringt, mehr oder weniger, oder seine eigenen Bibliotheken für Sound und was weiß ich was. Und beispielsweise auch hier diese 3D-Beschleuniger und die VESA-Treiber, die sind dann im Spiel mit drin. Und das führt eben auch zu diesen Kompatibilitätsproblemen. Da hatte ich mal ein Video zu gemacht mit der Voodoo 3. Denn die Voodoo 3, die ist ja zu einem Zeitpunkt erschienen, da hat sich Windows schon durchgesetzt. Und wenn du dann eben noch Sachen aus dieser späten DOS-Ära hast, die Weser-Treiber benötigen oder diese 3DFX-Treiber benötigen, dann ist die Voodoo-Karte dafür zu neu. Das heißt, die Treiber, die in den Spielen sind, die unterstützen dann diese Voodoo 3 nicht mehr. Und dann musst du hingehen und dann wird es kompliziert. Dann kann es manchmal funktionieren, dass du modernere Treiber in das Spielverzeichnis reinkopierst, die vorhandenen Dateien damit überschreibst und damit könnte dann das Spiel mit der Karte funktionieren. Aber es gibt eben auch Spiele, da sind nicht nur die Dateien ganz normal irgendwo im Verzeichnis drin, sondern die sind dann in anderen Dateien mit reingebacken. Also dann sagen wir einfach mal, wer jetzt die in der Spielstart.exe, da wäre dann auch gleichzeitig deine DLL mehr oder weniger drin. Ja? Dann kannst du die halt nicht einfach mal austauschen, indem du eine Datei überschreibst, sondern dann müsstest du im Endeffekt die ganze Sache neu kompilieren oder so. Und dann kannst du es vergessen. Es ist einfach baked in und da hast du dann keine Chance mehr.
Also du meinst statisches Linken versus dynamischen Linken.
Nochmal bitte?
Du kannst ja, wenn du Programme erstellst, kannst du ja die Bibliotheken statisch linken, dann sind sie in der Datei drin oder dynamisch. Das heißt, greift dann auf der Festplatte zu und lädt sie dynamisch nach.
Naja, also in dem Fall eben, also ich weiß jetzt nicht, ob es da genau das ist. Also die sind halt entweder sind die Namen, die ich guck mal gerade, ob ich hier irgendein Beispiel finde. Ich glaube bei Bleifuß 2, das war so ein kurioser Fall. Da gucke ich mal gerade. Blei 2. So. Genau, da liegt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die selber reinkopiert habe, da liegt auf jeden Fall eine Gleit2x.ovl in dem Verzeichnis. Und dann musst du eben gucken, dass du eine neuere von diesen Dateien hast, die Voodoo 3 unterstützt, dann musst du die da reinkopieren und diese Datei überschreiben. Aber bei Bleifuß war es so, dass ein Teil des Treibers anscheinend irgendwie oder ein Teil der Kompatibilität durch die Startdatei mit drin war. Und wenn du dann einfach das Spiel gestartet hast, auch mit dem aktuellen Treiber, das hat einfach nicht funktioniert. Und im Fall von Bleifuß habe ich für meine deutsche Version eine englische Start, also einfach eine Startdatei aus dem Internet gezogen. Also ich habe die physische deutsche CD-Version und ich habe von der englischen Version aus dem Internet die Start-Exe drüber kopiert und mit der funktioniert es und das Spiel ist auch weiterhin in Deutsch. Da ist anscheinend in der Exe irgendein anderer Treiber mit drin, der damit besser klarkommt. Aber das ist beim DOS halt ein reinstes Rumprobieren, Troubleshooting, was dann, ja. Also mit der Voodoo 3 kann man zwar das allermeiste ans Laufen bekommen, aber es ist immer ein Abenteuer, bei den späten DOS-Sachen zumindest.
Ja, wie gesagt, zu der Zeit war ich am PC nicht unterwegs, weil die ganz frühen 3D-Sachen, die fand ich immer so hässlich im Vergleich zu dem schönen gepixelten 2D von früher.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich meine, ich war ja auch, bei Save Forever war ja zuletzt das wurde ja zuletzt das Quake besprochen und das war bei mir auch so ein Spiel, wo ich abgeprallt bin, weil ich es einfach so hässlich fand. Duke Nukem 3D war einfach viel schöner und lief auch flüssiger. Wieso soll ich mich damit Quake beschäftigen? Aber ja,
es war auch witziger.
Aber dann kam eben auch, also was mich halt dann zum 3D gebracht hatte, war dann Jedi Knight, als ich das im Computerladen gesehen habe, im Spieleladen. Daraufhin wollte ich mir dann auch, oder habe ich mir dann auch eine Voodoo 2 damals geholt. Und dann Unreal, das ist dann schon eine ganz andere Klasse gewesen als Quake. Oder Hexen 2 ist auch ein tolles Spiel. Aber abseits der Shooter waren die Spiele natürlich trotzdem gruselig. Also so Adventures auf 3D umstellen oder auch weitestgehend fürchterlich so, was, RTS-Spiele, da hattest du ja auch dann, ich glaube, da gab es so ein Star Trek 3D-Spiel, ich kann mich da noch dran erinnern, wie die Fenster dort von den Gebäuden reflektiert haben, das sah dann toll aus, aber der Rest des Spiels war dann halt Murks, naja.
Ja, das war so ungefähr die Zeit, wo ich gar nicht gespielt habe. Also da war meine Amiga-Zeit, PC-Spielen war da nicht mehr wichtig, da war ich privat mit anderen Dingen beschäftigt.
Ja, ist ja auch, es war ja grundsätzlich dann auch vor allem Dingen so die Zeit der Shooter, würde ich sagen. Also ich bin vor allem Dingen auch, ich meine, das hat sich ja alles mehr oder weniger dann über die Jahre so rauskristallisiert. Damals hat ja jeder alles gespielt, mehr oder weniger. Aber das war eben so die Jahre, wo vor allem Dingen Shooter dann beliebt waren. Und ich bin eigentlich jetzt vor allem so ein Rollenspielspieler. Und Rollenspiele sind ja auch stark gestorben in den Jahren. Also du hattest zwar noch ein Baldur's Gate, wobei ich von Baldur's Gate auch kein großer Freund bin. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist, aber das Realtime mit Pause ist einfach nicht mein Ding. Fallout gab es ja noch zu dem Zeitpunkt. Aber so die großen Reihen, die sind ja, haben alle pausiert oder sind quasi mehr oder weniger weggestorben. Du hattest noch das Ultima 9, das fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das ist, glaube ich, 2000 rausgekommen. Wizardry 8 müsste so ungefähr zu dem Zeitpunkt rausgekommen haben, war aber dann auch schon eher so, ich meine, das gilt als gutes Spiel, aber Wizards and Warriors ist ja von dem gleichen Typen, der Wizardry 7 gemacht hatte. Wie heißt er noch? Aber das ist so ein Action-Ding. Moment.
Also bei Rollenspielen bin ich komplett raus. Die habe ich nie verstanden und auch nicht die Faszination dafür.
D.V. Bradley. Ja, Lands of Lore. Mit Lands of Lore 2 war ja schon eine Katastrophe. Lands of Lore 3. Lands of Lore 2 hat auf jeden Fall Fans. Aber das habe ich von Lands of Lore 3 noch nicht gehört. Das ist auch eins der Spiele, das du hinterhergeworfen bekommst. Also auch als Big Box. Also da zum Sammeln. Ich glaube, ja, man könnte gucken. Ja, das habe ich sogar eingeschweißt. Weil es einfach, ich glaube, das habe ich eingeschweißt für 5 Euro bekommen. Rennspiele haben aber auch ganz gut funktioniert um die Zeit. Also Need for Speed ist ja da groß geworden, ne? Need for Speed 2, Special Edition, Hot Pursuit, Have a Nice Day 2 müsste, glaube ich, so sein. Also es gab auf jeden Fall auch Spiele, die ordentlich von dieser 3D, von dem 3D profitiert haben, aber Rollenspiele und Adventures und Strategiespiele gehören auf jeden Fall nicht dazu. Oder wenig dazu. Es gibt auch The Sacrifice beispielsweise, das ist aber so ein Underdog, das kennt kaum jemand, das ist aber eigentlich auch ein ganz gutes Spiel. Das ist ein Echtzeit-Strategiespiel, wo man aber als Typ in der Welt rumläuft und dann aus der Third-Person-Perspektive andere Viecher kontrolliert und so weiter.
Wann hast du denn eigentlich angefangen zu spielen?
Ich habe mit dem C64 angefangen, das war 91, habe ich den, glaube ich, bekommen, gebraucht. Und bin dann eben ein paar Jahre später direkt, das war, muss ich jetzt auch nachgucken, aber müsste so 93, 94, ich gucke nochmal, habe ich mir irgendwo mal aufgeschrieben. Da bin ich auf jeden Fall dann direkt auf den PC übergesprungen. Da war es zwar in meinem Bekanntenkreis so, dass da die ein oder anderen den Amiga hatten, aber ich weiß nicht, was genau mich da auf den Trichter gebracht hatte, aber ich wollte auf jeden Fall direkt das Richtige, das Zukunfts, was für die Zukunft gut ist. Ich glaube, Amiga kam mir noch zu sehr als Mischung vielleicht, als aus PC und Konsole vor oder so. Auf jeden Fall bin ich direkt auf den PC gegangen. Und dadurch, dass ich, Moment, ich gucke jetzt hier gerade nochmal. Ich hatte mir hier mal meine Spieleliste zusammengebaut und mir da auch ein paar Daten aufgeschrieben. Ja, 94 müsste ich einen PC gebraucht gekauft haben. Und bei mir ist es so gewesen, dass ich habe auf dem C64, als ich den ne, in den 90ern, also 91, gebraucht bekommen habe, da war ich logischerweise dann nicht nur an den neuesten C64-Spielen interessiert, sondern habe einfach das gespielt, was da war, was da auf den Disketten reinkam. Und weil hört man ja im Podcast, im Retro-Komport immer mal wieder bei Patrick und Robin, glaube ich, dass die meinten, nee, das ist zu alt für mich beim C64. Das hatte ich mir nicht mehr angeguckt, ne, weil das schon zu alt war. Das hat man bei einigen Spielen auch gesehen, dass das so die erste Generation war. Dann hat man das vielleicht deshalb weggelassen, weil die Spiele dann doch vielleicht ein bisschen zu primitiv waren. Aber ich habe da einfach alles gespielt. Hauptsache, die Spiele haben Spaß gemacht. Und ähnlich war das beim PC dann auch. Ich bin zwar dann 94 quasi auf den PC gekommen, aber dadurch, dass ich so einen Onkel hatte, der alle paar Jahre sein Hobby gewechselt hatte und der vom PC dann wieder zur Eisenbahn, so am Modelleisenbahn gewechselt ist, haben wir da in einem Tauschgeschäft, wo ich dann meine alte Eisenbahn eingetauscht habe, habe ich dann von dem, ja, weiß nicht, 50 oder 100 Zeitschriften bekommen, die eben so aus diesen Jahren reichen, von 90 bis 93, 94. Und die habe ich dann alle durchgeblättert und auch quasi so als Einkaufsführer verwendet. Bloß halt nicht zum Einkauf, sondern für Raubkopien. Ne? Da gab es dann halt Bekannte, wo man dann sich Spiele gewünscht hatte und zusammengestellt hatte. Aber so bin ich dann auch entsprechend an Spiele gespielt, die eben so 1991 oder später rausgekommen sind und nicht nur ab 94. Und bin da quasi auch im Bilde. Aber Spiele, die eben dann nur VGA hatten, EGA hatten, die habe ich mir dann wiederum nicht angesehen, weil ich mir dann dachte, ja, dann kann ich besser auf dem C64 spielen. Und das ist vielleicht auch so ein Spiel, was die meisten Leute nicht so auf dem Radar haben werden, aber ich hatte auf dem C64, Winter Games kennt ja jeder, auch wenn man es nicht gespielt hat, hat man ja sicherlich schon mal von irgendwo gehört, du sicher auch.
Ja, sicher habe ich das gespielt, aber halt auf dem Amiga.
Naja, und ich habe das auf dem C64 dann gespielt und dann auf dem PC, da hatte ich dann Winter Challenge oder ich glaube, es gibt es unter unterschiedlichen Namen. Und das habe ich dann eben als Vergleich gezogen, ne? Weil die Etappen waren dieselben, also Bobfahren oder sowas, ja, und dann hast du das 1:1 gegenüberstellen können. Klar, die sind aus vollkommen anderen Zeiten, aber Winter Games ist halt das, was der C64 quasi kann mit Erschöpfung seiner Möglichkeiten. Und das Winter Challenge war dann das, was der PC konnte mit Erschöpfung seiner Möglichkeiten, mit schöner VGA-Grafik, Soundblaster-Sound und so weiter. Und das war für mich so dann der Vergleich. Das ist ein C64-Spiel, das ist ein PC-Spiel. Und wenn PC-Spiel dann EGA ist, dann hätte ich das nicht spielen wollen.
Hallo, schönen Abend.
Hallo.
Hallo, Robin.
Hallo, ihr drei. Das freut mich, dass ihr aktiv über Spiele sprecht und nicht über alle Dinge, die drumherum stattfinden. Ja, The Games Winter Challenge von Acculate war mein erstes Sportspiel auf dem PC. Das habe ich wirklich geliebt. Mit meinen Geschwistern, dann kam ja irgendwann Summer Challenge raus, das haben wir auch noch gespielt, aber Winter Challenge war eine ganz geniale Erfahrung, auf dem PC zu spielen, weil ich das tatsächlich nur vom C64 kannte und das war halt, da wir keinen hatten, war halt dieses PC-Spiel dann eine Zeit lang wirklich Bobfahren, war einfach unglaublich gut, hat super Spaß gemacht. Ich hätte mal wieder Lust, das richtig zu spielen, aber auch da kommt man ja selten zu.
Ja. Ich habe gerade mal geguckt, das ist von 91 und da auch dann direkt für DOS erschienen. Das gab es auf anderen Plattformen nicht.
Ich glaube auf dem Mega Drive, oder? War das?
Genau. Es gibt es noch auf hier Genesis und dann steht hier noch Browser und Endstream. Aber eben, ich meinte hier auf Amiga oder C64 oder so gab es das nicht. Und der andere Name, also The Games Winter Challenge aka Winter Challenge steht hier. Und ich glaube, auf meiner Box steht auch, ja, Winter Challenge.
Spannend finde ich, dass es ja, das Mega Drive ist ja auch 68.000er Architektur, dass sie es dann nicht auf dem Amiga umgesetzt haben. Aber es ist wahrscheinlich schon zu spät, ne? Ich weiß nicht, war Acculate damals noch die waren, glaube ich, noch frei. Die sind, glaube ich, erst 92 von EA gekauft worden. Aber da muss schon irgendwie klar gewesen sein, dass man für einen Amiga nichts mehr produziert, weil das sich einfach nicht mehr rechnet.
Ja, ich weiß es nicht. 91 wäre dafür jetzt schon noch zu früh. Kann man ja mal gerade gucken, ob die hier noch was anderes gemacht haben. Accolade.
Star Control 2 ist auch nur auf dem PC. Die Adventure sind alle auch nur auf dem PC.
Ja, stimmt. Also das war, man kann halt sehen, ab, also Shadowlands ist noch auf Amiga rausgekommen, das ist 92.
Das eine Denkspiel ist noch rausgekommen. Blaues Psychonics, nee, wie heißt das?
Genau, Psychonics.
Da das kann ist ich mich
auch man 92 noch
Amiga. Man kann es immer anhand der Verpackung erkennen, weil die haben ja so sehr ikonische, dicke Kartonboxen und welche Spiele dann damals noch der dritte Teil von Test Drive ist, glaube ich, auch nur auf dem PC rausgekommen. Da gab es, glaube ich, auch. Ah, nee, den gibt es auch, glaube ich, auf dem Mega Drive, ne? Test Drive 3?
Ich guck mal gerade, aber das ist schon. Eine Seite zu weit. Wo ist denn Test Drive 3? Ich sehe Test Drive. Hat das noch einen anderen Namen? Wurde das vielleicht von wem anders gemacht?
Nee, das ist ein echtes Accolade-Spiel.
The Duel Test Drive 2, 92. Achso,
wie heißt denn der Untertitel von Test Drive 3? Das wäre eine Frage fürs Quiz. Ich weiß es nicht mehr.
The Passion. Wirklich? Ah, okay, das ist von 90. Ja, okay. Das, was ich eben gesehen habe, waren die Umsetzungen, die hier bei Mobi Games separat eingetragen sind, die erst 92 rausgekommen sind. Ja, okay. Test Drive 3, The Passion, ist nur für DOS rausgekommen. Aber und Test Drive 2, The Collection, dann aber im gleichen Jahr für DOS und Amiga. Ja, ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, da war vielleicht einfach die vielleicht das zu schwer umzusetzen oder so. Wobei Grand Prix Unlimited, 92 sind auch nur noch DOS. Naja, ja, wer weiß, was da für Hintergründe sind.
Was hattet ihr denn noch für Themen, eben gerade, wo ihr, wie ihr auf diese Spiele gekommen seid?
Ach so, Rudi hatte mich da gefragt, womit ich angefangen hatte oder wann ich angefangen hatte. Und davor hatten wir über physische Datenträger gesprochen, weil ja Sony jetzt davon die Abkehr macht in ein paar Jahren und keine physischen Datenträger mehr herstellen will.
Ja, ist eine komische Geschichte, aber da wird natürlich vieles verändert. Ich hatte auch irgendwie gerade ein Video gesehen heute, wo bei der Präsentation von der PlayStation 4 der Manager von Sony redet davon, dass natürlich alle Leute das Recht haben, einen Datenträger zu bekommen. Man dürfte die CD ja auch tauschen und wieder weiterverkaufen. Ja, so schnell kann sich das
ändern. Ja, genau. Ja, die hatten sich, ich weiß nicht, ob das bei der PlayStation 4 oder 5 war, die hatten sich ja da irgendwann über die Xbox lustig gemacht, quasi von wegen, ha, da geht's nicht, bei uns schon. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob es wegen dem physischen Datenträger oder wegen diesem Tauschen oder so ging.
Hört ihr eigentlich auch Support?
Hab ich mal vor Jahren oder so, aber es reicht einfach meine Zeit nicht, um so viele Podcasts gleichzeitig zu hören.
Weil das war jetzt bei Support im Magazin auch drin gewesen, das Thema. Deswegen ist es mir auch bekannt vorgekommen. Und da war, glaube ich, die Aussage gewesen, dass es deswegen einstellen, weil die CDs oder Blu-rays im Einzelhandel die Preise viel schneller sinken wie online, weil die Händler einfach ihre Regale irgendwann leer haben wollen.
Naja, und dann musst du wahrscheinlich online mitsenken, wenn du die im Handel senkst.
Nee, die lassen sie online genauso teuer. Aber was natürlich dazu kommt, das ist halt auch irrsinnig aufwendig und teuer, die Sachen zu produzieren. Also wenn du mal guckst, was das allein schon für ein Aufwand ist, also das Pressen, das geht wahrscheinlich noch, aber da müssen ja noch Verpackungen alles hergestellt werden, eingetütet. Das waren zwar heutzutage alles Maschinen, aber trotzdem im Vergleich dazu, es einfach online zu stellen, ist das ein Riesenaufwand.
Naja, wobei es aber seit jeher eigentlich so war, dass die Spiele im Handel also nicht nur schnell günstiger wurden, sondern von vornherein eigentlich den gleichen Preis hatten. Oder jetzt beim Civilization ein gutes Beispiel, das neueste Civilization. das hättest du hier in Frankreich im Fnac, hättest du das günstiger bekommen mit diesen Features von dieser Premium und was weiß ich was Edition, hättest du sie günstiger bekommen, als digital zu kaufen. Also natürlich von offiziellen Quellen digital, klar, wenn du dann irgendwo nach China gehst, sieht es anders aus.
Was ist denn das für ein komisches Geschäft? Das sagt mir gar nichts.
Das ist Mediamarkt in billig. Also das ist eigentlich wie Mediamarkt, aber mit Medien weit über dem, was es normalerweise gibt. Also Bücher, Haushaltsgegenstände. Ich hatte mal, als ich eine Bootstour gemacht habe und wir in Le Havre waren, gibt es da auch einen. Habe ich das erste Mal in echten gesehen und es war sehr spannend, da mal durchzugucken. Aber ich fand in Relation relativ wenig Technik, also das, was wir als Spielertechnik oder sowas bezeichnen würden, die leben halt von diesem Mix. Im Prinzip ist das wie Karstadt als Kaufhaus, so kann man das vielleicht halt eher Technik, ein Technik-Karstadt.
Ja, also so wie man jetzt auch nicht unbedingt, also hätte ich damals zumindest nicht gemacht, ich wäre jetzt nicht zum Mediamarkt gegangen, um mir eine Festplatte zu kaufen beispielsweise, weil man weiß, okay, die haben dann vielleicht 5 Festplatten, also keine Auswahl und die wahrscheinlich noch viel zu teuer. Und Fnac ist, glaube ich, dann noch mal ein Level limitierter.
Wie schreibt sich das?
FNAC.
Genau. Aber ich habe mir hier beispielsweise meine Fallout 4 Collector's Edition, die hatte ich hier auch im Auchan gekauft, da vorbestellt. Also da sind die, das war ja auch so eine Multilingual-Version. Das geht schon ganz gut. Aber Fnac hat, glaube ich, öfter mal günstige Preise. Aber da muss man natürlich auch mit leben, dass das dann eine französische Packung ist. Ne?
Robin, du weißt das doch bestimmt. Wie viele Leute machen dann so durchschnittlich bei euren Gewinnspielen mit?
3 bis 15.
Okay, dann habe ich ja eine Chance.
Hat man immer wieder eine Chance, ja. Also tatsächlich ist das eine gern genommene Möglichkeit und ich rate auch jedem, der irgendwie zwar sagt, ja, ein bisschen pipi einfach die Frage, einfach mal mitzumachen. Wir verkaufen eure E-Mail-Adressen nicht, also das ist einfach nur ein nettes zum Zuhören ein bisschen drumherum.
Gibt es auch Namen, die einem dadurch in Erinnerung geblieben sind? Also wenn ich an Gewinnspiel denke, dann denke ich an Lichtkegel.
Genau, Lichtkegel ist gut, ja. Also da sind so einige lustige, früher hatten wir auch noch viel mehr, die wirklich total verrückte Namen hatten. Es war immer eine Freude zu gucken, wer da kommentiert. Das macht Patrick aber komplett alleine. Also da ist er ein autarker Arbeiter.
Ja, ich hoffe zumindest, dass ich einen Zusatzpunkt bekomme, weil ich nicht nur die Frage beantwortet habe, sondern noch ein bisschen was dazugeschrieben habe.
Okay, dann natürlich Bonus, Bonus.
Wie wäre es mit einer vergünstigsten Eintrittskarte? Weil ich glaube, ich werde wahrscheinlich, also wenn es gut geht, vielleicht einmal bei euch kommen, weil Hamburg doch zu weit weg ist von mir.
Mhm. Ja, kannst du mit Sicherheit nochmal nachfragen. Schreib einfach mal. Wir freuen uns über Besuch auf jeden Fall. Wir haben aber auch die Preise geändert. Also falls du guckst, wir haben jetzt montags von 15 bis 21 Uhr geöffnet und wir bieten jetzt auch 3-Stunden-Karten. Die kosten dann nur noch 10 Euro. Ich glaube, da muss man dann fast schon keinen Rabatt mehr geben.
Das Gewinnspiel, das macht der Blind Gamer aber jetzt, oder?
Er stellt die Fragen, die Verarbeitung machen wir aber. Also er kümmert sich um Fragen und erstellt das. Wir machen das ja immer Anfang des Monats. Und da freue ich mich auf jeden Fall, dass Christian sich darum bemüht, weil das natürlich, musst du auch viel hören und viele alte Folgen anhören, ja, um diese Best-of-Fragen nochmal zusammenzustellen.
Ja, ist auch immer schön zusammengeschnitten und moderiert.
Ja, da freuen wir uns, dass wir ihn haben.
Ja, wobei die Interviews, die kenne ich dann meistens vorher, was ich schon gehört habe. Aber man hört es dann einfach mit durch.
Ja, die Interviews sind immer so ein besonderes Stück, das hat Patrick ja einfach auch in die Hand genommen. Patrick, ich mache nur die Voice-Overs für die Fragen. Das ist einfach, Patrick ist da so gut drin inzwischen. Wir haben ja eine ähnliche Fragenstruktur, das hat jeder, der das zuhört, hat das ja auch festgestellt. Und ganz ehrlich, ohne Patricks vehementes Arbeiten dran, dass er immer neue Leute bekommt. Wir haben jetzt auch ein bisschen Hilfe bekommen, hat jetzt letztens jemand auch nochmal Sachen dazugepackt, hat gesagt, hier, diese Person solltet ihr auch nochmal interviewen. Ohne diese Vehemenz und dieses wäre das halt nicht möglich. Und wenn man das dann hört, man stellt schon fest, dass da viel, viel Herzblut drinsteckt, auch in den in der Auswahl der Leute. Manchmal denke ich, wenn ich so mit Patrick mir schreibe, wen er jetzt noch interviewen, denke ich, hä, was? Was für eine Person? Und dann sagt er, aber wir haben von dem und dem die Einsendung. Ich glaube, Cordano, du hast ja auch mal gesagt, dass wir, hattest auch mal Tipps, wen wir mal interviewen sollten. Das sind halt ein paar Sachen, die sind für uns komplett aus dem Fokus gerutscht, wo du dann denkst, wer ist das? Und auch noch ein Deutscher. Und dann steht dann halt im Text, ja, der hat aber bei dem und dem Spiel hat er seit 3 Teilen, macht er, keine Ahnung, die Hintergrundgrafiken oder der die Story für, hier als Beispiel bei der Weltenschmiede oder sowas, ne, solche Geschichten, wenn du dann solche Sachen mal liest. Patrick hat ja auch viel Kontakt mit, wenn er auf irgendwelchen Conventions immer ist, zusammen mit Richard. Und da hat er ja alleine aus dieser einen Veranstaltung, dann in England hat er ja 20 Interviews rausgeholt, was für uns natürlich ein Traum ist, weil diese Leute würdest du ja niemals erreichen. Das sind zwar Leute, die antworten theoretisch auf eine E-Mail, aber woher kriegst du eine E-Mail von einem 75-jährigen Spieleschreiber aus den ganz frühen 80er Jahren? Sag es mir. Das ist tatsächlich, wird ja auch zunehmend schwerer, weil die Leute irgendwann in so einer Struktur drin sind, die vielleicht mit dem Internet auch schon gar nichts mehr anfangen können. Gut, ich bin schon wieder aus dem Thema rausgerutscht. Ich habe mich, glaube ich, etwas verfangen. Ja, also wie gesagt, das Thema Interviews ist, glaube ich, zu unserem Steckenpferd geworden. Und falls du es nochmal hörst, ohne dich wäre das wahrscheinlich irgendwie so ein etwas weiches, lappriges Thema geworden. So ist es der Kernpunkt, finde ich, von unserem Podcast ist immer dieses Interview.
Ja, und wie sind so die Abrufzahlen von den Interviews?
Die Interviews an sich sind ja in der englischen Sprache, also Originalfassung, sind ja ausschließlich für Patreon-Unterstützer. Ich glaube, wir haben so 300 bis 500 Leute, die Interviews anhören. Ich kann dir aber nicht gerade sagen, wie viel original und wie viel synchronisiert hören. Ich glaube, die meisten wichtigeren Leute im Sinne von wichtig in Bezug auf Feedback, von denen wir von dir bekommen, die hören alle die Englischen. Also
ja, das ist halt ein bisschen das Problem, ne? Wenn ich beispielsweise dann in oder jetzt hat es ja, glaube ich, funktioniert mit dem Sean Ling Interview. Also da hat es ja jetzt auch schon das auf Patreon das Englische gegeben, was ich jetzt noch nicht gehört habe. Aber den hatte ich auch im Endeffekt zu euch geschickt. Ja, hat es mich auch gefreut, dass es geklappt hat. Normalerweise würdest du ja dann schon fast denken, ja, ne, vielen Dank, ich melde mich dann, aber dass das dann halt nie passieren wird. Aber das hat ja tatsächlich funktioniert. Da wird es wahrscheinlich dann, wäre es schön, das dann halt irgendwo zu verlinken bei den ganzen Jack the Lions-Fans. Aber das ist natürlich dann auf Deutsch ein bisschen problematisch.
Ja, ne? Klar, keine Frage.
Und dann zu sagen, ja, dann müsst ihr aber leider Patreon beim deutschen Podcast machen, um diese englischen Interviews zu hören. Und die verstehen aber kein Deutsch. Ist halt auch ein bisschen, naja.
Gebe ich dir recht. Das ist natürlich blöd in dem Fall. Aber
aber das habe ich mir eben auch vorher schon bei anderen gedacht. Wenn du dir, da gab es ja diese, wie heißt der, Matt Chat? Der die ganzen Veteranen damals interviewt hatte, vor allem den Rollenspiel-Veteranen. Und da denke ich mir eigentlich, also die Interviews, die ihr habt, die sind, also ich bin jetzt auch kein super großer Fan von Matt Chat und seiner Interviewführung. Da finde ich, sind eure Interviews eigentlich besser, aber kannst du halt nicht so gut verlinken dann. Also das wäre dann halt die YouTube-Folge von dem Podcast und dann eben die Übersetzung, die automatische Übersetzung wieder an, was halt nicht ganz optimal ist.
Ja, okay, gebe ich dir recht. Das ist, da müsste man nochmal drüber nachdenken, ob man da was ändern kann. Ja, okay. Wir haben ja viele Themen, die man immer mal ansprechen sollte, weil man einfach irgendwann so ein Trott drin ist nach 200, weiß nicht, wie viele Ausgaben wir jetzt haben, aber es ist gewaltig nach 11 Jahren, dass man da natürlich an sich an gewisse Sachen gewöhnt, aber eigentlich ist hätte man da schon ein bisschen gegenlenken können, dass man mal so ein bisschen offener für die Außenwelt wird. Wir sind natürlich zwar schon ziemlich offen, weil der Podcast ja generell offen ist, aber es ist halt immer die deutsche Synchro, ja, hast du recht. Dass man vielleicht dieses Interview nochmal rausnimmt und...
Man könnte es ja auch, weiß nicht, zeitverzögert machen, also dass man ein halbes Jahr später macht oder sowas, dass man das allgemein freigibt, ich weiß es nicht.
Ja, auch damit könnte man mal im Kopf hausieren gehen und zu überlegen, was man damit tut.
Seid ihr eigentlich mal von anderen Podcasts angefragt worden, für die Interviews zu verwenden oder Teile daraus?
Ja, klar. Da kann man, glaube ich, auf einigen Homepages wurden schon mal Versuche unternommen, dass unser Material da wieder nochmal verwendet wurde. Fällt mir gleich ein.
Stay Forever?
Nee, Stay Forever hat das tatsächlich nicht gemacht, aber Retro.
Ich glaube, Stay Forever hatte euch mal für irgendwas gefragt und durfte da einen Teil verwenden, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Kann sein, wenn du es besser weißt als ich. Das ist immer schon schlecht, aber nein, kann sehr gut sein. Bei der Retro Gamer war das mal.
Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns per Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören? Dann seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!